Hallo und herzlich willkommen zum LVBKH Kosmetik-Business-Podcast, deinem Ratgeber für die täglichen Herausforderungen und Probleme als Unternehmerin oder Unternehmer in der Kosmetik- und Beauty-Branche. Wir sind der Landesverband des Bayerischen Kosmetikhandwerks und mein Name ist Eva Ratzisberger. Ich bin Vorständin im LVBKH, seit 20 Jahren selbst Kosmetikerin und Inhaberin eines Top-Rated-Salons in München. Außerdem berate ich Unternehmen zu den Themen Geschäfts- und Markenentwicklung.
Ja, mein lieber Bernhard, heute sprechen wir über die Corona-Hilfen. Da bist du ja unser Experte.
Ja, dann vielen Dank. Dann stelle ich mich erst mal vor. Also mein Name ist Bernhard Hannemann. Ich bin Rechtsanwalt aus Augsburg. Ich bin zusätzlich auch qualifiziert als Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Sanierungsberater und bin in dem Bereich Corona, ja, seitdem es Corona eigentlich offiziell gibt, intensiv tätig, nämlich im Jahr 2020 begann das Ganze eben mit den Corona-Maßnahmen, die dann teilweise von meinen Mandanten als überzogen empfunden wurden. Und da habe ich mich dann auch damals hier engagiert. Nachdem die offizielle Pandemie vorbei war, hatte ich die ganzen Folgesachen auf dem Schreibtisch, also insbesondere letztendlich die Fragen der Zahlungen über die diversen Hilfsprogramme, die es gab vom Bund und Land. Zunächst eben im Bereich natürlich ablehnender Bescheide, wo die Mandanten von mir beantragt haben, als sie bekommen haben. Und zwischenzeitlich ist es letztendlich umgekippt in den Bereich der Rückforderungen, die wahrscheinlich die meisten ja auch kennen, der sogenannten Abschlussrechnung und Schlussbescheide in den diversen Angelegenheiten von Soforthilfe, Überbrückungshilfe, Neustarthilfe und ähnliches. Das ist halt momentan nicht der Schwerpunkt meiner Kanzlei, aber doch ein gewisser Umfang, weil die gesamte Kanzleitätigkeit wird durch diese Verfahren bestimmt. Jetzt im Moment kommen die ganzen Schlussbescheide bei mir in die Kanzlei und bedauerlicherweise ist es ja so, dass wir in den meisten Verfahren gar keine Widerspruchsmöglichkeiten haben, keine Einspruchsmöglichkeiten, sondern letztendlich leider immer gleich zum Gericht, zum Verwaltungsgericht laufen müssen, wenn wir mit dem Inhalt der Bescheide nicht einverstanden sind.
Mhm. Was sind jetzt so die häufigsten Themen, die du auf dem Tisch hast? Also gibt es da viele, die betroffen sind oder existenziell auch betroffen sind von den Rückzahlungen? Oder es war ja damals auch unfassbar unübersichtlich, gerade ganz am Anfang, wer jetzt was bekommt und was beantragen muss. Und das wird ja jetzt auch alles zurückgefordert. Also viele haben ja auch gar nicht absichtlich irgendwas falsch beantragt, sondern es kannte sich halt keiner aus. Und ich weiß halt jetzt bei uns in der Branche, dass da halt schon viele massive Schwierigkeiten haben, weil das geht natürlich in die Tausender. Und nachdem jetzt die Konjunktur eh nicht so besonders ist aktuell, ist das natürlich erst recht eine zusätzliche Belastung auch, gerade für die Beauty-Branche.
Also wir haben da, würde ich mal sagen, zwei Bereiche, die besonders virulent sind. Das eine sind die sogenannten Soforthilfen. Die Soforthilfen wurden ja von den Regierungen ausbezahlt. Das sind ja auch Landesgelder gewesen. Da war das Problem darin, dass man Liquiditätshilfen bekommen hat, wobei die Frage, was Liquidität ist, relativ unscharf definiert war. Die meisten haben gesagt, es ist, wie man so üblicherweise sieht, wir stellen die Einnahmen gegen die Ausgaben gegenüber. Und wenn wir der Meinung sind, dass wir mehr Ausgaben als Einnahmen haben, haben wir eine sogenannte negative Liquidität und haben dann beantragt. So stand es auch am Anfang in den Richtlinien drin und so ist es auch eigentlich natürlich verständlich. Dann kamen die neuen Regeln, wo man gesagt hat, naja, das ist grundsätzlich schon richtig, aber darfst du die Personalkosten nicht berücksichtigen. Ist so, dass so ist, ist nicht so ganz erklärlich, aber darüber streiten wir. Das Zweite ist, dass die Formulierungen eigentlich so waren, dass man gesagt hat, das ist ein sogenannter verlorener Zuschuss. Das bedeutet, wenn ich ordnungsgemäße Angaben gemacht habe, darf ich ihn auch behalten. Das entspricht auch der Intention des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Der besagt grundsätzlich, wenn ein Bescheid begünstigt in der Natur ist und du ordnungsgemäße Angaben gemacht hast, darfst du das behalten, auch wenn sich hinterher herausstellen sollte, dass du vielleicht gar nicht förderwürdig gewesen bist, der sogenannte Vertrauensschutz. Durch ein Verfahren ist es so, dass diese Rückforderungsbescheide, die kommen von den Regierungen, also bei uns im Wesentlichen hier in Schwaben, Regierung von Oberbayern. Da ist es so, dass man dringend natürlich binnen diesen einen Monatsklage einlegen muss. Der Vorteil bei diesem Verfahren ist, dass auf der anderen Seite auch eine Behörde steht. Das heißt, es fallen keine Anwaltskosten auf der Gegenseite. Das ist ein Riesenaspekt natürlich. Und dann kommt das Zweite dazu, alle Klagen, die ich jetzt eingereicht habe bei Soforthilfe, ich denke, das waren jetzt in den letzten 3 Monaten so um die 40, da kommt das Verfahren sofort zum Ruhen, weil die Verwaltungsgerichte sagen, wir warten auf höhere Entscheidungen ab vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof oder beim im Bundesverwaltungsgericht, weil diese Begrifflichkeiten, die ich jetzt gesagt habe, Vertrauensschutz, Änderungen der Rechtsnorm, Änderungen der Ansätze etc., die sind höchstrichterlich noch nie diskutiert worden, jedenfalls nicht in Bayern. In anderen Bundesländern gibt es schon Urteile, die waren alle sehr freundlich zu den Unternehmern, die haben nämlich durchweg gesagt, nein, ihr dürft das Geld behalten, in Bayern nicht. Also der Komplex Soforthilfe, da gibt es eine ganze Menge Aspekte, die rechtlich umstritten sind. Wenn einer seine Rechte wahren will, muss er die Klage erheben vom Verwaltungsgericht. Kann man theoretisch auch ohne Anwalt, dann fallen erstmal nur die Gerichtskosten an. Stellt man hinterher fest, dass die Rechtsprechung sich zu Ungunsten der Unternehmen entwickeln sollte, besteht die Möglichkeit, die Klage zurückzunehmen. Dann bekommt man 2/3 der Gerichtskosten zurückbezahlt. Das heißt, der wirtschaftliche Schaden, das Prozessrisiko ist sehr, sehr. Zweiter Aspekt sind die Hilfen, die letztendlich bezahlt wurden an denjenigen, die im Wesentlichen selbstständig tätig waren. Da kommen auch sehr, sehr viele Rückforderungsbescheide, weil es sehr viele Unternehmerinnen in der Beauty-Branche gibt, die sowohl selbstständig sind als auch nebenbei ein Anstellungsverhältnis haben. Es ist so, dass die Hilfen nur ausbezahlt werden sollten an diejenigen, die wesentliche Erwerbe aus der Selbstständigkeit der Wirtschaft. Da gibt es die sogenannte 51%-Quote. Und viele Leute haben natürlich dann diese Hilfen beantragt, weil sie gesagt haben, naja, eigentlich ist ja meine wesentliche Tätigkeit eben in der Beauty-Branche. Nebenbei habe ich vielleicht auch irgendwo ein Anstellungsverhältnis, teilweise beim Ehegatten oder wie auch immer. Und dann kam die Steuererklärung und da hat sich herausgestellt, naja, in dem Jahr, also das Bezugsjahr 2020, war meine Selbstständigkeit unter 51%. Das bedeutet, ich bekomme dort alles zurückgefordert. Und das sind ja auch solche Unschärfen drin. Zunächst hat nämlich die Behörde von Umsätzen gesprochen. Und ihr als Unternehmer wisst ja, der Unterschied zwischen Umsatz und Verdienst ist ja durchaus relevant. Und der Begriff Umsatz hat natürlich dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, naja, mein Umsatz ist ja viel mehr als das, was ich als Abhängiger verdiene, also bin ich im Wesentlichen als Selbstständiger. Und jetzt nach 2, 3 Jahren kommt die Behörde und sagt, naja, wir haben es so nicht gemeint, wir haben es vor Umsatz gesagt, aber wir haben es nicht so gemeint. Und deswegen stellen wir fest, dass du ja nur 48% deines Gewinns nach Steuererklärung so erwirtschaftet hast. Und wir wissen natürlich alle, dass ich als Unternehmer legitimiert bin, meine tatsächlichen Gewinne zu optimieren, das heißt Abschreibungen vorzunehmen, Verluste auszugleichen etc. Das heißt, auch wenn ich facto einen sehr hohen Umsatz habe, von dem ich auch mein Auto bezahle, mein Telefon etc. etc., bedeutet es, dass der Gewinn eigentlich relativ gering ist. Es ist der Gewinn maßgeblich für den Vergleich, bin ich selbstständiger oder bin ich unselbstständiger.
Ah, okay, die haben das nach Gewinn, weil man könnte es ja zum Beispiel auch nach Arbeitsstunden berechnen, aber es wird quasi monetär nach Gewinn.
Und da sind Begrifflichkeiten unscharf, wie auch in dem Fall vorhin mit den Soforthilfen. Auch da sind Unschärfen drin, weil man schlichtweg die Begrifflichkeiten aus meiner Perspektive damals falsch verwandt hat. Was war die Idee? Die Idee war folgende, dass man jetzt gesagt hat, wir wollen nicht jemandem Corona-Hilfen geben, der sozusagen nur ein bisschen hobbymäßig irgendwas miteinander bastelt. Also es gibt in der Steuerrechtsprechung dieses berühmte Beispiel der Töpferwerkstatt im Keller, wo dann jemand quasi noch als Abschreibungsmodell und eine Töpferscheibe stehen hat und da riesen Verluste produziert, aber eigentlich nie irgendwie Gewinn erwirtschaften kann, ist so eine Art Liebhaberei. Und diese ganzen Unternehmen wollte man ausgrenzen und sagt, wenn einer im Brot und Lohn steht und nebenbei noch ein bisschen was macht, dann müssten wir den eigentlich nicht stützen, weil er seine wesentlichen Einkünfte woanders bezieht. Und weil man halt das Ganze sehr schnell mit heißer Nadel gestickt hat, kommt es zu solchen Unschärfen, würde ich jetzt nicht nur sagen, sondern Ungerechtigkeiten, dass die Leute, die halt wirklich, wie du selber sagst, vielleicht 80% ihrer Lebenszeit im Beauty-Salon stehen und dann noch 20% irgendwo eine Anstellungstätigkeit haben, jetzt sage ich mal, machen die irgendwo sauber oder sonst was, bedienen, haben aber da ein normales Anstellungsverhältnis, dass plötzlich dieses Anstellungsverhältnis, weil es unterm Strich mehr netto bringt, dazu führt, dass sie eigentlich gar keine Selbstständigen sind. Das sind dann Unschärfen, die wir jetzt auch anfechten, vor dem Verwaltungsgericht überprüfen lassen. Da ist natürlich ein gewisses Prozessrisiko dabei, weil nach dem Wortlaut der Norm kann man das schon vertreten und sagen, du hast die 51%-Hürde gerissen, damit musst du alles zurückbezahlen. Aber nach der Intention des Richtliniengebers, dass ich demjenigen helfen möchte, der im Wesentlichen in dieser Branche tätig ist, ist natürlich die Richtlinie ein totaler Schmarrn gewesen. Und dann auch noch die Begrifflichkeiten, die verwechselt wurden, weil irgendjemand hat sich das halt ausgedacht und hat dann den Begriff Umsatz eingebracht und hinterher hat er gemerkt, ups, das war vielleicht nicht so toll. Er hat es in den Begriff Gewinn uminterpretiert. Und auch da wieder Vertrauenstatbestand. Wie du anfangs gesagt hast, es ist tatsächlich so, wir reden hier auch in dieser Branche um eine Branche, die ja jetzt nicht unbedingt die meisten, fast die Millionen scheffeln, sondern die selber sehr hart für ihr Geld arbeiten müssen. Und wenn dann Rückforderungsbescheide kommen, zahlen die Soforthilfe zurück, 7.500, zahlen die Überbrückungshilfe 1 zurück, 4.500, zahlen die Überbrückungshilfe 3 zurück, 4.500. dann ist so ein kleines Unternehmen plötzlich mit einer Rückzahlung binnen 6 Monaten von 20.000 Euro konfrontiert. Geht nicht. Bei den Soforthilfen, da ist der Freistaat Bayern, der es jetzt ein bisschen in der Hand hat, da ist Gott sei Dank so gewesen, dass der Herr Aiwanger gesagt hat, naja, also keiner soll wegen diesen Rückzahlungen grundsätzlich in Schulitäten kommen. Das heißt, die Unternehmen, die dann auch merken, dass sie die Rückzahlung schlichtweg nicht leisten können, haben die Möglichkeit, Ersatzanträge zu stellen. Übrigens auch nur dann machbar, wenn ich mich schon bezahlt habe. Das war jetzt ein Kardinalfehler von ganz vielen, die auf Empfehlung des Steuerberaters, die einfach diese Liquiditätsberechnung gemacht haben, gesagt haben, ja, wenn jetzt die Personalkosten nochmal ausrechnen muss, hast du doch keine negative Liquidität, zahl zurück. Die können alle den Erlass nicht mehr beantragen. Sie können zwar beantragen, werden aber keinen Erfolg haben. Weil da sagt die Regierung, naja, gut, wer schon zurückbezahlt hat, hat ja anscheinend doch kein Liquiditätsproblem. Da ist schon viel Vergangenheit, viel kaputt gemacht worden. Haben alle gut gemeint, aber ist halt teilweise schlecht gemacht worden. Wenn aber die Leute jetzt mit solchen Rückzahlungen konfrontiert sind, dann bitte entweder prüfen, ob ich wirkliche Einwände bringen kann, wie ich es dargestellt habe. Wenn es sie nicht der Fall sind, zumindest immer diesen Notanker werfen, Erlass beantragen. Wenn ich unter 25.000 Euro in diesem Jahr netto verdiene, habe ich gute Chancen, da rauszukommen. Teilerlass, Stundungen, Ratenzahlungen etc. etc. Und der dritte große Komplex sind jetzt die Schlussabrechnungen, die jetzt kommen, wo dann auf Basis der Daten, die die Steuerberater ermittelt haben, dann teilweise sehr hohe Rückforderungen kommen. Es gibt auch viele, die noch viel Geld bekommen. Auch solche Mandanten habe ich glücklicherweise. Die beschweren sich natürlich nicht, aber viele müssen wirklich viel zurückbezahlen. Und da geht es wieder um diese ganz grundsätzlichen Fragen, nämlich die Frage, wieso hat die konkrete Corona-Maßnahme deinen Betrieb betroffen? Da muss man immer schauen, und welche Schäden sind de facto entstanden? Welche Aufwendungen hast du noch gehabt? Da gab es ganz verschiedene Programme, die einen, die dir ermöglicht haben, zum Beispiel noch in den Laden zu investieren, Hygienemaßnahmen. Dann gab es Programme, die einfach nur den Ausfall abfedern sollten. Und da ist immer die Frage der Kausalität. Also ist die Corona-Maßnahme, nämlich Beeinträchtigung, Schließung des Betriebes, wirklich ursächlich für deinen Umsatzrückgang? Die Regierung oder die IHK in dem Fall argumentiert dann oft so, naja, das sind sogenannte konjunkturelle Schwankungen. Das heißt, Mai hast du vielleicht im Frühjahr weniger verdient, dafür hast du im Herbst mehr verdient. Das ist bei manchen Branchen auch machbar. Baubranche zum Beispiel hat in bestimmten Bereichen weniger verdient, aber die Notwendigkeit zu bauen bestand ja noch. Das kam dann hinterher wie so ein Boom. Das wurde kompensiert. Da konnte man, kann man vielleicht schon den Ansatz nehmen und sagen, unterm Strich über die Jahre gerechnet hast du doch keinen echten großen Verlust gemacht. Aber es gibt natürlich Dinge, die nicht aufschiebbar sind und die deswegen nicht doppelt nachgefragt werden. Also wenn ich mir sozusagen meine Augenbrauen zupfen lasse und kann es im Frühjahr nicht mehr machen, weiß natürlich nicht im Herbst dreimal dafür. Macht wenig Sinn. Soll ich das jetzt einfach ein Jahr ausfallen und mach's dann? Dann Hauptergebnis ist dann das Gleiche. Aber der Anbieter, der Dienstleister verdient ja nicht im Herbst das Vierfache, sondern hat nur einmal, früher hat das viermal gemacht. Als Beispiel. Das sind halt Dinge, die du dann im Rahmen der Schlussabrechnung vorlegen musst. Entgegen des Schlussbescheides kann man Klage erheben und muss man Klage erheben, wenn man damit nicht einverstanden ist. Da ist aber der große Unterschied, dass auf der anderen Seite die IHK Oberbayern steht und die IHK Oberbayern sich immer durchweg durch die Kanzlei Würsler vertreten lässt. Das heißt, wenn ich dann eine Klage einreiche, dann geht die Klage gar nicht erstmal zur IHK, sondern die geht direkt in die Anwaltskanzlei. Und die bestellt sich dort. Und wenn du dann nach Akteneinsicht und nach Prüfung der Rechtslage mit einem Anwalt oder einem Steuerberater oder einem kompetenten Menschen feststellst, dass meine Klage eigentlich gar nicht aussichtsvoll verfolgt, deswegen ich nehme sie dann zurück, ist es nicht wie bei den Soforthilfen, dass ich dann 2 Drittel der Gerichtskosten zurückbekomme und sage, okay, den Versuch ist was wert, sondern ich kriege gleich noch eine Kostenrechnung von den gegnerischen Anwälten. Die haben zwar auch nichts getan bis dahin, also die Akte zu übersenden, aber die machen dann schon eine 1,3-fache Gebühr aus dem Streitwert geltend. Also ich gehe mal davon mal aus, so 400, 500 € an Gerichtskosten, dann ist genau in dem gleichen Umfang auch wieder ein Anwaltskosten auf der Gegenseite fällig. Das heißt, diese ganzen Klagen, die IHK Oberbayern, die sind viel problematischer, weil das Prozesskostenrisiko viel höher ist.
Verstehe. Da muss man quasi als erstes unterscheiden, okay, um welche Hilfe geht's denn? Also geht's um die Soforthilfen oder wie hießen die anderen, die Überbrückungshilfen?
Ja.
Oder das ist die erste Frage, die ich mir stellen muss. Und bei den Soforthilfen kann ich auch zur Not gleich klagen, weil ich weniger Prozesskostenrisiko habe. Bei den Überbrückungshilfen sollte ich mir das überlegen.
Ja, und das ist
Richtig,
eben,
oder?
und da ist eben auch so, dass es bei manchen Verfahren relativ gute Chancen gibt. Zum Beispiel bei diesen Überbrückungshilfen, wenn es zum Beispiel jetzt um die Thematik der Selbstständigen geht, ist es einfach so, dass ich das Problem habe, dass ich gegen den Wortlaut der Norm argumentieren muss. Also da muss ich nur sagen, ich muss ja letztendlich belegen in dem Verfahren, dass die Regelungen, die die IHK sich selbst gegeben hat, unsinnig waren und deswegen nicht einschlägig sind. Also ich muss, der Richter kann es sich einfach machen. Der kann sagen, ich prüfe doch nur, ob die Behörde einen Fehler gemacht hat. Und wenn der Behörde oder hat die einen Fehler gemacht hat, wenn die gegen ihre eigenen Richtlinien verstößt. Die Richtlinie sagt, hast du 51% oder mehr aus selbstständiger Tätigkeit erwirtschaftet? Fakt ist, du hast es nicht. Also hast du keinen Anspruch. Der zweite Schritt wäre zu sagen, ist diese Norm überhaupt anwendbar oder ist diese Richtlinie überhaupt in Ordnung? Weil eigentlich widerspricht sie der Intention des Gesetzgebers. Und da müsste ich also schon einen Richter finden oder ein Gericht oder eine zweite Instanz, die sagt, diese Richtlinie, die ja dazu dient, eine Gleichbehandlung zu garantieren, die hätte so nicht formuliert werden dürfen. Sie ist falsch formuliert und weil sie falsch formuliert wurde, darf sie nicht dazu führen, dass du den Abschluss verlierst. Aber das siehst du schon, von der Methodik her muss ich schon jemand haben, der bei Gericht sich letztendlich nicht den ganz einfachen Weg macht und sagt, naja, da steht ja drin, 51% habe ich erwirtschaftet. Nein, hast du nicht. Damit fliegst du da aus, sondern ich müsste noch einen Schritt weitergehen und sagen, ja, das hat die Norm eigentlich gar nicht gemeint. Die Norm wollte doch eigentlich denjenigen schützen und das Geld geben, der im Wesentlichen, wie du selber formuliert hast, dass da das richtige Rechtsgefühl ist, sozusagen, die wesentliche Arbeitszeit da gesessen ist. Ja, den wollte ich das Geld geben. Egal, was am Schluss dabei rauskommt. Ja, es ist natürlich total höchst unbillig. Stell dir mal vor, du hast jetzt einen Fall, wo jemand 10 Kunden hat, die nicht bezahlen. Der hat dann unterm Strich ganz wenig verdient. Und weil er wenig verdient hat, fliegt er aus der Förderung raus. Nur weil er Kunden hatte, der nicht bezahlt hat. Unbillig. Und das ist halt das genau das Problem, dass der Gewinn nicht unbedingt sagt, ob das für dich die wesentliche Einkunftsquelle ist oder nicht. Und das war ja in der Zeit vielleicht auch so. Ich meine, es gibt sicherlich die meisten jetzt in der Beauty-Branche werden es so machen, was sie sagen, ich mache die Behandlung, anschließend kommt die Kohle auf den Tisch. Oder manche machen sie sogar erst Kohle auf den Tisch, dann fange ich mit der Behandlung an. Aber es gibt sicherlich auch, dann sind welche bekannt, die halt sogenannte Dauerkundschaften haben, die halt alle paar Wochen kommen, die kriegen dann eine Quartalsrechnung. Wenn nicht bezahlt wird, weil die Kundin dann sagt, oh, ich habe momentan keine Kohle, und das passiert 2, 3, 4 Mal, und das sind natürlich Kunden, die viel Umsatz generieren, hast du einfach schlichtweg nichts mehr verdient. Ja, und dann fällt plötzlich diese 51%-Quote. Und dann müsste man eigentlich als aufgeschlossener Richter sagen, nee, also so einfach kann ich das nicht machen. Da fühle ich eigentlich das, was ich damals gewollt habe, ad absurdum. Gleiches wie mit dieser Soforthilfe, wo wir die Thematik diskutieren, kann ich Personalkosten abziehen oder nicht? Die Personalkosten abzuziehen ist für mich aus der Intention der Richtlinie vollkommen richtig, weil natürlich hast du Kosten zu bezahlen. Und wenn du auf deine Liquidität schaust, musst du alle Abzugsposten bedienen. Du musst dein Auto bezahlen, du musst dein Benzin bezahlen, deinen Strom bezahlen, deine Leasingraten und natürlich auch dein Personal. Du kannst dem Personal ja schlecht sagen, ich zahle dich nicht, weil es ansonsten förderschädlich wäre. Aber da haben sie halt dann die Kurve geklatscht und haben gesagt, naja, Personal wird dann doch nicht berücksichtigt. Argument lautet, weil das Personal ja theoretisch auch hätte Kurzarbeitergeld beantragen können, aber wenn es natürlich bekommen hätte, das ist ja auch kein Kostenfaktor mehr, ist ja auch klar. Ne? Mhm. Dein Leasinggeber oder dein Vermieter sagt, ich erlasse dir deine Mieten. Während der Corona-Pandemie, es gab ja solche netten Vermieter, die gesagt haben, ich erlasse dir, die Stunde finde ich nur, sondern ich erlasse dir, ja, dann ist es kein Kostenfaktor. Da kann ich das meine Liquiditätsberechnung natürlich auch nicht aufnehmen. Aber das sind lauter so Fragen, die damals, ich mache da auch wirklich subjektiv keinen den Vorwurf. Denn jeder hat ja gesagt, ihr müsst jetzt nicht erstmal 2 Jahre über eine Richtlinie eine Doktorarbeit schreiben, die dann irgendwann erlassen, sondern wir wollen jetzt sofort Geld haben. Und da musst du eine Richtlinie geben, sofort jetzt irgendwas mal gucken, dass er so einigermaßen was hinbekommt, das auch zur Auszahlung kommt. Und dann mit der Zeit hat man gemerkt, dass es auch missbraucht wurde teilweise, muss man auch dazu sagen. Und dann hat man versucht nachzuschärfen, nachzujustieren. Dann kommt es aber leider Gottes zu einigen Aspekten, wo man sagt, das war echt gut gemeint, aber schlecht gemacht. Und das müsste man jetzt versuchen zu korrigieren und das könnte die Behörde korrigieren, das könnte der Richtliniengeber korrigieren, also sprich die Wirtschaftsministerien oder die letzte Instanz eben, dass die Gerichte es korrigieren. Und das haben sie ja in den anderen Bundesländern teilweise schon gemacht. Es gibt diese berühmten Urteile von Nordrhein-Westfalen, wo sowohl die Verwaltungsgerichte als auch Oberverwaltungsgericht gesagt hat, die ganzen Unklarheiten in die Normen gehen nicht zulasten der Betriebe. Es mag zwar unbillig sein, aber der Betrieb hat vertraut. Ihr habt unscharf gearbeitet, ohne euch den Vorwurf zu machen, aber das Vertrauen ist für uns an oberer Stelle. Deswegen müssen die betroffenen Betriebe bin ich zurückbezahlt.
Und warum ist das jetzt ausgerechnet in Bayern so ein Problem?
Ja, mei. Ich kann es ja wirklich nicht sagen. Also zum einen ist es tatsächlich so, dass halt in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sehr, sehr schnell Urteile da waren, die gesagt haben, so geht's nicht. Und wenn es die in Bayern da wären, dann wäre es natürlich auch so, dass auch die bayerischen Verwaltungen dann reagieren würden, ganz klar. Haben wir halt noch nicht. Jetzt kannst du mir natürlich die Frage stellen, wieso geht es in Bayern bei den Gerichten langsamer? Auch das kann ich dir nicht beantworten, weil es ist halt jetzt in diesem konkreten Fall, positiv gesagt, vielleicht machen sie es intensiver, ja, vielleicht nehmen sie sich mehr Zeit, vielleicht sind sie aus anderen Verfahren überlastet. Ich bin ja bundesweit tätig. Generell möchte ich sagen, dass die bayerischen Gerichte per se eigentlich sehr, sehr gut arbeiten. Also das muss man ganz ehrlich sagen, wenn du in anderen Bundesländern teilweise unterwegs bist, ist es erschreckend, ja, was den effektiven Rechtsschutz angeht. Aber in diesem Verfahren muss ich sagen, sagen wir nicht die schnellsten. Und der Robert Alwanger hat ja als Wirtschaftsminister in dem Bereich, wo er die Kompetenz hat, also wie ich dir gesagt habe, bei den Soforthilfen, sehr unbürokratisch und sehr pragmatisch, mal so ein paar Fehler eingeschlagen. Ich sage, Leute, also es kann nicht sein, dass jemand jetzt, dass wir dem geholfen haben damals, hat er Corona überlebt und nachdem er Corona überlebt hat, killen wir ihn. Das kann es nicht sein. Dann hat er da so ein paar Pflöcke eingeschlagen und hat dann gesagt, das will ich, dass nicht der Fall ist, dass die Behörde da wieder Dinge draus macht, die nicht so schön sind, dass sie zum Beispiel dann sagt, naja, wenn einer zurückbezahlt hat, und das ist halt so unbillig, weil die Rückforderungsbescheine, die kamen ja schon Anfang 23, die Soforthilfe für Rückforderungsbescheide. Und dann haben ganz viele eben, wie ich sie gesagt habe, auf Basis dieser Empfehlungen auch der Steuerberater oder der eingehenden Berechnung gesagt hat, mei, ich habe anscheinend doch keine Liquiditätslücke, dann zahle ich halt zurück. Und dann kam erst später die Weisung vom Aiwanger, wo er gesagt hat, nee, also so geht es nicht. Und dann haben die Leute Hoffnung geschöpft und haben gesagt, ach, jetzt habe ich zwar schon zurückbezahlt, aber eigentlich hätte ich ja die Möglichkeit für den Alaska. Und jetzt kommt wieder die Behörde mit so ihrer eigenen Dynamik ins Spiel, das sagt, naja, wer zurückbezahlen kann, hat ja kein Problem. Dass die Leute auf die Lebensversicherung aufgelöst haben, sich das Geld von Verwandten geliehen haben, auf die Eisen des Jahres, das ist alles ohne Bedeutung. Die haben einfach nur gesagt, wer zurückbezahlen kann, das ist kein armer Socker und wer kein armer Socker ist, der macht uns den Schutz nicht. Punkt.
Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele einfach wirklich eine Riesenangst hatten, da zu widersprechen oder sich da zu wehren und wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um das Geld irgendwie aufzutreiben und dann aber tatsächlich jetzt in einer Lage sind, wo sie halt ratenweise an irgendjemand anderen ihr Geld halt dann zurückbezahlen. Das ist natürlich schon. Ja, aber ist diese Angst denn berechtigt? Also was ist denn der Worst Case, der herauskommen kann, wenn ich es jetzt nicht zahle oder nicht bezahlen kann?
Also wenn du jetzt noch im Rechtsbehelfsverfahren bist, musst du ja nicht bezahlen. Wenn du die Klage einlegst, dann ist es sozusagen ein Suspensiveffekt. Das heißt, es ist ausgesetzt, es wird nicht dir gegenüber geltend gemacht. Und im Endeffekt, wenn dann das Verfahren gegen dich ausgehen sollte, das heißt, du verlierst die Klage und du nimmst die Klage zurück, dann wird halt dieser Betrag fähiggestellt und der kann dann im Ergebnis gegen dich vollstreckt werden. Und wenn du keinen Vollstreckungserfolg hast, kann natürlich auch die öffentliche Hand, die er da zurückfordert, wie bei jedem Steuerbescheid, dich auffordern, einen Insolvenzantrag zu oder Insolvenzantrag stellen oder dich halt vollstrecken, Gerichtsvollzieher, deine Gerätschaften senden und ganz Gott was alles. Also das ist ein ganz normaler Titel, der gegen dich dann in der Welt ist und gegen den 30 Jahre lang vollstreckt werden kann. Ja. Dass dann zu viel Geld wird, bleibt ja auch noch die Möglichkeit, dann Insolvenzverfahren durchzuführen und du musst halt schauen, dass du nach 2 Jahren deine Restschuldbefreiung bekommst, aber das sind ja alles Dinge, die eigentlich irgendwie nicht gewollt waren. Und ist okay und verständlich, weil es gab ja auch Leute, die sowas ausgenutzt haben, ja, und dass man denen letztendlich das Geld wiederbekommt, verstehe ich auch, ist auch gut so, das ist immerhin auch staatliches Geld, aber trifft halt so viele Leute, die ich eigentlich nicht dazu wollte.
Ja, also der Worst Case ist quasi, ich muss halt die Forderung ganz normal bezahlen, habe noch meine Anwaltskosten, die Gerichtskosten und die Anwaltskosten dann wahrscheinlich von der gegnerischen Partei, oder?
Insbesondere bei den Fällen, wo es gegen die IHK geht, ne? Weil da haben die, dass sich da sofort ein Anwalt auf der anderen Seite bestellt. In den Fällen, Soforthilfefällen, da ist ja, sind die Regierungen tätig, die vertreten sich selbst, da habe ich keine Anwaltskosten. Das ist schon eine ganz andere Situation. Und noch eins dazu, dass eben diese Verfahren momentan, soweit ich sie im Griff habe, alle ausgesetzt werden. Das heißt, ich reiche Klage ein, stelle den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens, dann kommt die Bestätigung, ja, Hannemann, die Klage ist eingegangen, lassen Sie bitte die Gerichtskosten einbezahlen, das Verfahren wird ausgesetzt, wir warten ab. So, das ist erstmal Ruhe. Das kann nichts. Es wird mal 4 Jahre so sein. Weiß ich nicht. Das ist natürlich schon mal auch ein Aspekt, dass ich mir dadurch enorm viel Zeit gewinne und sage, gut, dann kann es zwar sein, dass ich zurückbezahlen muss, auch dann erst, was könnte was nicht. 2, 3 Jahren, je nachdem, wann die Verfahren weitergehen.
Und habe ich da dann, also wenn ich die Klage mal eingereicht habe, dann habe ich aber nicht mehr die Möglichkeit, einen Erlass zu beantragen, oder? Ich muss mich dann vorab entscheiden, welchen Weg ich gehen möchte. Nicht?
Du kannst halt nicht. Ja. Alles verloren, das kannst du auch noch Erlass beantragen. Das Erlass ist jetzt nicht daran gebunden, dass man sagt, man ist brav und lieb. Das ist natürlich teilweise in der EGV so gemacht, dass wenn du den Erlass über die Eingabenmasken beantragst, sei es tatsächlich so, dass dann dasteht, ich akzeptiere den Anspruch und beantrage den Erlass. Ja, aber du kannst natürlich auch sagen, ich klicke das zwar an, dann schreibst du eine Bemerkung hin, ich klicke es nur an, weil es eben anzuklicken war, aber ich werde trotzdem nicht gegen diesen Bescheid wehren. Aber Fakt ist, wenn du einen Bescheid bekommst, wird dieser Bescheid rechtskräftig. Wenn du nicht binnen 4 Wochen nach Zustimmung, nach dieser Monatsfrist, Entschuldigung, für eine Monatsfrist, nicht Klage einlegst, dann wird er rechtskräftig. Was viele leider falsch machen, ist, dass sie einfach dann an die IHK zurückschreiben, ich lege hier mit Einspruch ein, Widerspruch, wie sie es auch immer betiteln. Manchmal ist die IHK zu nett und schreibt zurück und sagt, das bringt nichts. In vielen Fällen schreibt sie nicht zurück oder kann gar nicht mehr zurückschreiben, weil es nicht mehr genug passiert ist. Und das führt dann dazu, dass diese Bescheide rechtskräftig werden.
Es war ja so, ich habe das auch von einigen Verbandsmitgliedern mitbekommen, dass oft ja per E-Mail eine Nachricht immer rausging, man soll eine Liquiditätsberechnung durchführen über die Eingabemaske und soll dann gleich zurückzahlen und sagen oder generell feststellen, gab es einen Liquiditätsengpass oder nicht und dann eben gleich zurückzahlen. Aber das ist jetzt quasi noch nicht der Bescheid, sondern wenn man darauf reagiert hat und gesagt hat, das passt so nicht, wie ihr das berechnet und so, da kam ja dann oft auch gar keine Antwort mehr. Also darüber sprechen wir nicht, sondern wir sprechen über einen Bescheid, der dann wahrscheinlich auch postalisch zugestellt wird, oder?
Entweder postalisch zugestellt oder eben über diese Masken von der IHK, diese Kommunikationsmasken. Ne? Wenn es machen, meistens machen sie über die Steuerberater und die Steuerberater, die sind diejenigen, die dann letztendlich auch die Kommunikation schon in diesen Portalen werden dann die Bescheide hinterlegt.
Und wie viele Bescheide sind da schon ergangen? Also, weil ich habe halt bei vielen, die ich jetzt kenne, auch den Eindruck, dass es da zwar Kommunikation gab, aber diejenigen, die dann gleich von Anfang an gesagt haben, ja, das passt so nicht ganz, wie ihr das macht, da kam ja dann eigentlich gar nichts mehr.
Ja, also manche Bearbeitungszeiten sind sowieso etwas schwierig zu fassen, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Da wirklich ewig lange Bearbeitungszeiten. Es gibt auch komischerweise dann Anhörungsverfahren, wo meine Mandanten zu mir kommen und sagen, meine Mandanten, ich bin nie angehört worden. Wie? Ja, das schwöre ich bei allem, was mir heilig ist. Da kann man dann wirklich dann evaluieren und tatsächlich ist es dann teilweise so, dass man schlichtweg gar nicht feststellen kann, wo diese Anhörungen angeblich hingegangen sind. Die Anhörung ist natürlich zwingende Voraussetzung, dass man auch im Ergebnis eine entsprechende Absage bekommen darf, weil die Anhörung muss durchgeführt werden, bevor ich was verbescheide. Ne?
Ja. Ja, vielleicht ist es ja auch so, dass man kann nur mutmaßen, aber vielleicht ist es auch so, dass es absichtlich ein bisschen hinausgezögert wird, bis man vielleicht dann auch konkretere Vorstellungen hat, wie man das Ganze denn nun handhabt und entscheidet, bevor man es dann vielleicht auch wieder falsch macht.
Kann sein, ich weiß es schlichtweg nicht. Ne?
Ja.
Es sind natürlich so Dinge, die ich teilweise auch mutmaße, aber ich bin ja eher vorsichtig. Also ich habe das Gefühl, dass die meisten sehr engagiert sind, aber die Kapazität einfach nicht haben.
Aber es ist doch eigentlich auch so, Bernhard, also wenn jetzt in anderen Bundesländern zugunsten der Unternehmerinnen und Unternehmer entschieden wurde, kann man das nicht irgendwie auch als Präzedenzfall heranziehen, weil es wäre ja ansonsten total ungerecht, weil das Einzige, was sich unterscheidet, ist ja dann letztendlich der Wohnort in Deutschland.
Ja, also das sind die ganzen Argumente, die ich natürlich schon auch bringe, dass ich sage, Gleichheitsgebot, gerade wenn es um Bundesmittel handelt, dann kann ich nicht hergehen und sagen, die Mittel, die in Berlin bewilligt wurden, werden in Bayern anders verteilt als in Baden-Württemberg. Das sind alles, da geht man dann sehr ins Detail, wollte jetzt hier auch keine Rechtsvorlesung machen, gibt einen ganzen Berg von Argumenten wie Bestimmtheit der Norm und eben diese verfassungsrechtlichen Argumente, Vertrauensschutz, dann gibt es den sogenannten Paragraph 42b, das ist Treu und Glauben, der gilt in analoger Anwendung im öffentlichen Recht auch. Das heißt, wenn ich auch was im Zeitablauf angehe, das Gefühl, das man gebe, das ist schon okay, wie es gelaufen ist, dann tue ich mir schwer, dann auch wenn der Anspruch berechtigt wäre, ihn dann wieder zurückzufordern. Ja, das sind, also es gibt so ganze Palette, sicher so 12, 14 Argumente, die dann schriftsätzlich ausgeführt werden. Unter anderem eben auch, dass ich sage, es ist unbillig, wenn ich in Neu-Ulm zurückbezahlen muss und auf der anderen Seite von der Donau in Ulm nicht zurückbezahlen muss. Zumal es eben der gleiche Mittelgeber ist. Und ich kann natürlich jetzt auch der Baden-Württemberger, da kann ich auch sagen, der Soforthilfe geht es in Bayern gut, wir kriegen das erlassen und wir kriegen es nicht. Da kann ich argumentieren, sagen, ja, es ist halt eben auch bayerisches Geld gewesen. Ja. Also es gibt viele, viele Argumente, nur muss man sich halt auch vor Augen führen, es sind hier Massenverfahren, ich weiß nicht, 250.000 Verfahren in Bayern gewesen, die über ein IHK abgewickelt werden. teilweise auch das wieder ein Argument, das man dann anbringen kann. Teilweise wird mit KI gearbeitet. Da werden gar nicht mehr Fälle beschieden. Das ist auch bei uns im deutschen Recht eigentlich nicht zugelassen, denn bei Bescheiden muss ich Ermessen ausüben und Ermessen bedeutet immer eine Abwägung. Und da bin ich jetzt zum Beispiel als Jurist zweifeln und sage, kann eine KI eine Abwägung vornehmen? Das ist ja so Ermessensausübung. Kann die das oder kann die das nicht? Ich weiß es schlichtweg nicht. Aber ich werde natürlich im Rahmen meiner Mandate dann auch ausführen und sagen, nein, das kann sie nicht. Also ist der Bescheid schon deswegen falsch, weil dann Ermessen ausgeübt worden ist. Und dann gibt es auch Argumente, es wird jetzt wirklich sehr, sehr weit hinsichtlich der Thematik, wie unser Staat aufgebaut ist. Es gibt sogenannte Eingriffsverwaltungen. Also wenn ich von jemandem was haben möchte, dann ist es so, dass wir von unserer Denke her sagen, dann muss der eingreift, auch eine gewisse Qualifikation haben. Deswegen haben wir verschiedene Dienststufen, Ausbildungsstufen bei uns in dem angestellten Beamtentum. Weil wir sagen, je nachdem, wie sehr in der Rechte eingreifen kann von dir, muss er qualifiziert sein, bis hin, dass er dir die Freiheit nimmt. Da muss er eben ein Richter sein. Und da haben wir auch Bedenken, ob eine IHK, so sehr ich sie auch schätze, die kann zwar gern bewilligen, Geld geben, da habe ich kein Problem damit, aber ob sie das wieder wegnehmen darf, da sage ich, das ist nicht so einfach. Denn letztendlich, da musste ich dann darlegen können, dass der, der mir gerade was wegnimmt, auch die Qualifikation hat, zu sehen, was er da gerade macht. Ja, aber das ist jetzt schon wirklich so Jura für Fortgeschrittene.
Aber sehr interessant.
Und von der Systematik her verstehst du es vielleicht. Es ist halt, je mehr der intensive der Eingriff ist, umso mehr erwarte ich eigentlich Qualifikation. Wenn ich jemand was gebe, ist die Qualifikation für mich nicht so maßgeblich. Also wenn ich zu dir komme und du gibst mir ein Goodie und sagst, dabei hat was so schöne Haut, dann sage ich mir, das ist mir völlig egal, ob die qualifiziert ist, die Frau oder nicht. Aber wenn du jetzt anfangen würdest, bei mir was unter die Haut zu spritzen oder irgendwas abzusaugen oder sowas, dann würde ich sagen, hohoho, hat die das schon mal gemacht? Ja, genauso ist es eben auch bei uns im Rechtssystem, dass diese einfache Qualifikation zu sagen, du kriegst mal Geld, damit du weitermachen kannst, da würde ich sagen, passt schon. Ja, das reicht, wenn der eins in eins zusammenzählen kann, meine Kontoverbindung ausführt, passt dann schon alles. Aber wenn ich natürlich hergehe und sage, der ist berechtigt, in mein Vermögen einzugreifen, indem er mich verbesteidet, ja, gar nicht. Ne?
Lass uns nochmal auch bitte über Kosten sprechen, weil seit Corona haben die Steuerberater ja, Hochkonjunktur. Die Soforthilfen, glaube ich, waren das. Da war es ja noch möglich, dass man selber was einreicht. Aber soweit ich bekommen habe, ist es dann später ja so gewesen, dass das sowieso nur mehr über den Steuerberater ging. Und auch jetzt diese Schlussrechnungen müssen ja die Steuerberater machen. Ich habe das auch bei mir selber machen müssen und war schon, also ich habe geschluckt über die Rechnung. Und wie ist denn das? Weil das verursacht ja auch wahnsinnig viele Kosten. Nur der Steuerberater, um diese Berechnungen überhaupt durchzuführen, kann man sich das auch erstatten lassen im Rahmen der Hilfen oder bleiben die Unternehmerinnen und Unternehmer dann da drauf sitzen?
Also da müssen wir in jede Hilfe separat reingehen. Es gab tatsächlich eine ganze Menge Hilfen, bei denen du die Steuerberaterkosten auch als Unterstützungsmaßnahme voll erstattet bekommen hast. Deswegen hat sich darüber keiner aufgeregt, deswegen haben auch die Steuerberater wirklich kräftig zugelangt. Ja, das waren auch bei den Steuerberatern oft weitgehend automatisierte Verfahren. Da kam halt Kostenrechnungen zwischen 4.000 und 15.000 Euro. Mandanten haben das ganz brav unterschrieben. Teilweise mussten sie es auch bezahlen, bevor es eingereicht wurde, weil du kannst ja nur Geld erstattet bekommen, was du nachweislich ausgegeben hast. Aber die haben es erstattet bekommen. Es gibt andere Verfahren, wo eben diese Erstattung nicht vorgesehen sind. Und ich habe sogar Verfahren anhängig jetzt beim Verwaltungssystem München, wo meine Mandanten selber Hilfen beantragt haben, obgleich die Hilfen nur durch den sogenannten prüfenden Dritten, also Steuerberater, Anwalt, hätten beantragt werden dürfen. Und die wurden auch ausbezahlt. Und jetzt im Rahmen der Überprüfung hat man gesagt, ach, es ist mir gerade aufgefallen, du bist ja gar kein Steuerberater. Und deswegen musst du das zurückbezahlen. Die Hilfe dem Grunde nach wäre ja richtig gewesen, weil das haben wir auch ausbezahlt. Du hast auch die Voraussetzung erfüllt. Der einzige Makel an deinem Vorgehen ist, dass du selber gemacht hast. Und das ist jetzt wieder so ein Punkt, ähnlich zu dem, was wir vorhin angesprochen haben. Da will ich vor Gericht argumentieren und sagen, der Gesetzgeber, der Richtliniengeber hat nicht gesagt, es muss so und so gemacht werden, sondern im Rahmen der Ausarbeitung hat man dann gesagt, es ist besser, wenn es einer macht. Wieso? Weil man davon ausgeht, dass es effizienter und schneller ist, was ja auch in den meisten Fällen zutreffen mag, dass ein Steuerberater, der ohne hinter eine ganze BaTes-Unterlagen vor sich liegen hat, natürlich viel besser die Unterlagen aufarbeiten kann, wie wenn jetzt jemand mit irgendwelchen Schmierblättern und Excel-Tabellen kommt. Aber im Einzelfall ist es tatsächlich so, dass manche Unternehmer, die ja das auch mal gelernt haben, ob das jetzt irgendwie auf der Meisterschule war oder ob das jetzt ein BWL-Student ist, auch in der Lage sind, einen ordentlichen Antrag zu stellen. Und da werde ich jetzt auch sagen, kann das sein, dass es nur deswegen zurückgefordert wurde, weil mein Mandant den Antrag selbst gestellt hat. Dadurch, dass er bearbeitet wurde, ist ja bereits bewiesen, dass die Qualifikation da war. Sonst hätte der Bearbeiter gesagt, was ist denn das für ein Scheiß? Ja? Und war das überhaupt im Sinne des Richtliniengebers? Ja? Und dann wieder das Argument, was ich vorhin gebracht habe, 242 BGB, Treu und Glauben. Wenn ich vor 3, 4 Jahren von jemandem einen Antrag bekommen habe, den bearbeitet habe, das Geld ausbezahlt habe, kann ich dann nach 4 Jahren sagen, jetzt fällt mir eigentlich gerade auf, dass du gar nicht kompetent bist. Und nur aus dem Grund nehme ich sie zurück. Und ist das nicht tollwütig? Verhalte ich mich da nicht etwas seltsam? Ich kommuniziere mit jemandem und dann plötzlich nach 3 Jahren sage ich, hey, bist du inkompetent? Das fällt mir jetzt nach 4 Jahren auf. Also es ist schon etwas putzig, das Ganze. Und ist die Frage, wollte der Richtliniengeber das? Ich sage, nein, das wollte er nicht. Der Richtliniengeber wollte festhalten, dass eine effiziente Abarbeitung möglich ist. In diesem Fall war sie möglich. Also ist es unbillig, ihm zu sagen, die Richtlinie ist so auszulegen, dass es eben nicht möglich ist. Man hätte hinschreiben müssen, grundsätzlich dürfen das nur die Berufsträger machen. Es sei denn, es kann einer. Und wenn ich der Meinung bin, er kann es nicht, dann weise ich den Antrag zurück. Ja, weil wie du selber sagst, das Problem war ja ich damals, ich und mein Mann ja auch, habe ich schon gesagt, haben, ich muss es einreichen. Der Steuerberater sagt, Sie müssen mir jetzt meine Kosten heute über 7.000 Euro bezahlen. Ich habe das Geld nicht. Und er sagt, wenn du es aber nicht bezahlst, reiche ich den Antrag nicht ein. Das ist so eine ganz leichte Flughaltung. Und der zweite Punkt ist, dass der gesagt hat, ich habe aber die Kohle gar nicht, kann ihn gar nicht bezahlen, aber gleichzeitig hat das Verfahrensrecht ja gesagt, du kriegst die Kosten für den Steuerbedarf nur erstattet, wenn du nachgewiesen hast, dass es die Rechnung gibt und dass du bezahlt hast. Ja? Also es gab ganz, ganz nette Steuerberater, die teilweise auch gesagt haben, zahl die Rechnung, ja, und ich gebe dir anschließend ein Darlehen, damit du quasi das, was du dir vorher irgendwo ausgeliehen hast, wiederholen kannst, weil du werden es schon irgendwann wieder zurückbekommen. Spätestens in der Schlussabrechnung kriegst du meine Kosten erstattet, aber du musst es ja nicht über 2 Jahre vorstellen. Das ist ja nichts anderes als ein Darlehen, was ich mir aufheben musste. Und dann nach irgendwann 3, 4 Jahren komme ich dann in der Schlussabrechnung, dann ist ausbezahlt. Aber auch das ist auch sehr unbillig momentan, weil ich auch Mandanten da, die jetzt Schlussabrechnungsbescheide bekommen habe, wo sie sehr glücklich sind, wo die noch, weiß Gott was, 30.000 Euro nachbekommen. Die sind verschieden worden im Februar. Mandanten sind mir gekommen und sagt, ah, Hannemann, toll, ich kriege jetzt 30.000 Euro. Haben wir uns gefreut, aber bis heute haben wir nichts gesehen von dem Geld. Und haben wir nach Safte nachgefragt und hieß es, ja, die Auszahlungen werden voraussichtlich irgendwie frühestens Ende des Jahres, wahrscheinlich irgendwie Mitte nächsten Jahres erfolgen. Also da lässt sich dann der Staat echt zeigen, wenn es darum geht, Geld zurückzufordern, dann ist es wirklich zu zahlen.
Ist ja schon für viele ein sehr, sehr belastendes Thema. Also gerade auch in der Beauty-Branche, wo ja auch ganz viele Solo-Selbstständige sind, die jetzt, wie du eh schon gesagt hast, auch nicht unbedingt die Einkommensmillionäre werden und das auch nicht anstreben, sondern einfach auch, weil sie einen positiven Beitrag für die Welt und die Gesellschaft leisten wollen. Und ja, das belastet schon sehr viele. Also ich höre es auch wirklich immer wieder von Kolleginnen, von Verbandsmitgliedern, dass die da wirklich schlaflose Nächte haben. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was du noch hinzufügen möchtest, was wir noch nicht besprochen haben?
Nein, im Endeffekt ist es leider so, dass man den Leuten sagen muss, ihr müsst das genau lesen, was drin steht. Weil am meisten tut man halt weh, dass die Leute, eben wie ich sie vorhin schon mal angedeutet habe, dann am vorletzten Tag einer Frist letztendlich dann hinschreiben, liebe IHK, hier mit Widerspruch. Klappt halt nicht, es gibt keinen Widerspruch. Ja. Genauso wie leider viele Leute den Briefumschlag oder den Bescheid, den sie bekommen, irgendwann zur Seite legen und dann kommen sie zu mir und sagen, Herr Mann, ich muss 7.500 Euro zurückbezahlen, hier ist der Bescheid, können Sie was dagegen tun? Also den Bescheid haben Sie im Mai bekommen. Ein Monatsfrist. Das heißt, es kommt 3 Monate zu spät. Ja. Das heißt, solche Fristen, die meistens auf der letzten Seite des Bescheidens stehen, das sind keine Empfehlungen. Das ist einfach knallharte Juristerei. Und das ist einfach, trifft aber nicht nur eure Branche, um es gleich vorweg zu sagen, sondern leider fast alle Branchen. Es tut einem im Herzen weh, wenn man sieht, wie viel verloren geht, weil die Leute einfach schlichtweg das nicht genau anschauen.
Also das Wichtigste ist genau lesen, auf keinen Fall liegen lassen, sondern reagieren.
Ja, und genau. Wenn eben da steht, gegen den Bescheid können Sie Klage erheben, dann heißt es eben Klage und dann heißt es eben nicht Einspruch. Und wenn ich sage, es ist mir zu viel Geschreibsel, dann denke ich mal, ihr seid ein Verband, ihr seid eine Community. Man muss nicht vielleicht gleich zum Anwalt gehen. Ja, dann kann man schon mal zu einem der Vorstandsmitglieder von eurer Community vielleicht kurzes E-Mail geben und sagen, hallo, ich habe hier so einen komischen Rückforderungsbescheid bekommen. Dafür seid ihr eine Community. Das ist jetzt keine Rechtsberatung, aber zumindest diese Basics, da könnt ihr schon drüber Auskunft erteilen, ohne dass ihr euch jetzt da letztendlich rechtsberatend tätig seid und dann gegen das Rechtsberatungsgesetz verstoßt. Aber das ist doch das Mindeste, dass ihr nicht so Verband angehört, dass ihr sagt, hallo, hat doch von euch einer schon sowas bekommen? Oder ich höre mir so einen Podcast an und sage, oh, da gibt's doch was. Ja, die 10 Minuten tue ich mir mal an. Ja, vielleicht sind da meine Probleme gelöst. Also das ist das Mindeste, weil ich helfe wirklich auch gerne den Menschen, aber es ist mir schon schwer, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute sich ohne Not auch oft kümmern, weil sie einfach keinen Bock hatten, sich um irgendwas zu kümmern, in solche Situationen hineinkommen. Das ist wirklich schade, weil es eben auch vom Aufwand her ein Nichtsfaches ist. Ne? Ja, und dann eben auch so unbillig ist, wenn man dann feststellt, Mensch, die Frau hätte es gar nicht zurückzahlen müssen oder sie hätte einen Erlassantrag werden können oder sie hätte mit Erfolg eine Klage einlegen können. Das ist alles vorbei.
Ja, ich glaube, das ist halt schon so ein Thema, wenn es halt um solche großen Dinge geht und um solche unangenehmen Themen, dass halt da viele gerne das aufschieben und prokrastinieren und halt dadurch eigentlich alles nur noch schlimmer machen.
Ich verstehe es, weil es ist einfach so ein Déjà-vu. Mit diesem Bescheid kommt dann diese ganze furchtbare Zeit wieder. Man kämpft eh an verschiedenen Fronten und dann kriegt man noch so einen Bescheid. Das ist ja so wie so ein Schlag in die Magengrube. Und damit will man sich ja nicht klar, es ist nur noch schmerzhaft, ja. Man will dann lieber andere Dinge sehen. Man will lieber rausgehen im Biergarten, als so ein trockenes Papier zu lesen. Verstehe ich alles. Aber auf der anderen Seite, wenn ich 4, 5, 6.000 Euro plus X zurückbezahlen muss, muss ich mir mal vor Augen führen, wie lange muss ich in der Branche, wie viele Stunden muss ich dafür arbeiten, dass ich das dann netto auf meinem Konto habe? Das sind viele Stunden, sehr viele Stunden.
Ja, ich glaube, viele scheuen halt auch den Gang zum Anwalt, schon alleine auch wegen der Anwaltskosten, die halt dann auch noch auf sie zukommen. Vielleicht kannst du uns da auch noch kurz eine Hausnummer geben, wonach sich dann die Anwaltskosten und die Gerichtskosten auch berechnen.
Also zum einen ist es so, der Anwalt kann bei einer Erstberatung maximal eine Gebühr von ungefähr bis zu 200 Euro verlangen. Das heißt, wenn ich mit einem Anwalt telefoniere und das mit ihm bespreche, mit ihm einen Termin vereinbare, dann ist es eine sogenannte Erstberatungsgebühr, die ist da gedeckt. Zweite Möglichkeit ist, ich hole mir einen Berechtigungsschein. Wenn es mir wirtschaftlich ganz schlecht geht, dann übernimmt die Kosten der Beratung der Freistaat Bayern. Wenn ich zum Gericht gehe, ist es so, dass es ein sogenanntes Rechtsanwaltsvergütungsgesetz gibt, das bestimmt, wie letztendlich abgerechnet wird. Das rechnet sich dann eben nach den Gegenstand oder Streitwerten ab. Wenn wir so einen Rückforderungsbescheid haben von ca. 8.000 Euro und ein Anwalt reicht Klage dagegen ein, bin ich ungefähr beim Kostenaufwand von 400 Euro. Ja. Bei ganz komplexen Geschichten werden die meisten Anwälte sagen, insbesondere wenn sie nicht jetzt in der Materie zu sehr drin sind, das kann ich auf der Basis nicht machen. Ich verlange ein Stundenhonorar. Stundenhonorar liegen irgendwo bei Anwälten in durchschnittlichen Kanzleien irgendwo zwischen 200 und 300 Euro pro Stunde. Die Fälle, die wir jetzt aber besprochen haben, sind nicht zeitlich aufwendig, es sei denn, ich mache nur wenige von diesen Fällen. Dann ist es sehr zeitlich aufwendig. Weil wenn ich dann nämlich in die Rechtsprechung einarbeiten muss, kann ich wirtschaftlich als Anwalt nicht arbeiten. Da bin ich vielleicht 7, 8 Stunden mit einer Klage beschäftigt, der Gegenstand ja 7.000 Euro ist. Wenn ich 7, 8 Stunden Arbeit mit 400 Euro netto abrechne, das geht als Anwaltskanzlei schlichtweg nicht. Das kostet mein Personal schon mehr. Das geht schlichtweg nicht. Also Erstberatungsgebühr maximal 200 Euro. Prozesskostenhilfe oder Abrechnung nach RVG richtet sich nach dem Gegenstandswert. Ganz einfach googeln, RVG-Rechner eingeben bei Google. Da kommen ganz viele Berechnungsprogramme. Da kann ich dann den Gegenstandswert eingeben, also den Wert, der von mir zurückverlangt wird. Und dann sagt der Rechner mir genau, wie viel ich eigentlich an Kosten zu bezahlen habe.
Und jetzt fassen wir nochmal das Wichtigste zusammen. Lieber Bernhard, wenn du jetzt eine Unternehmerin in der Beauty-Branche bist und du kriegst eine Rückforderung, was ist das Beste, was du tun kannst?
Erstens Fristen notieren. Meinen Kalender hineinschreiben. Heute am 23. August habe ich so einen blöden Bescheid bekommen. Bis 23. September muss ich was tun, sonst ist das Ding kaputt. Ja. Dann mit Leuten aus meiner Branche reden, weil die Sachverhalte sind oft relativ gleich. Und da bietet sich ja ein solcher Landesverband hervorragend dafür an, dass ich Gleichgesinnte finde, die mit denen ich über dieses Thema reden kann. Und wenn ich da nicht weiterkomme mit meinem Steuerberater und oder eben meinen Anwalt konsultieren, am besten den Bescheid vorab schicken, um auch das Gespräch vorzubereiten, sagen, sehr geehrter Herr Anwalt, an bei Bescheid, den ich bekommen habe am 24. August, ja, können wir mal darüber reden. Dann schreibt der Anwalt zurück, so Sachen mache ich gar nicht, die sind mir zu blöd. Und dann schreibt, ja, gerne, können wir darüber reden. dann und dann einen Termin vereinbaren, dann kann er den Bescheid schon lesen und kann auch ganz konkrete Fragen stellen. Wenn dann drin steht 51%, dann sagt er, das ist das Thema. Da müssen wir uns unterhalten. So muss man verfahren.
Und wie ist es, das ist jetzt gerade bei mir aufgetaucht, die Frage, wie finde ich denn einen kompetenten Anwalt für dieses Thema?
Das ist Verwaltungsrecht, also auch da über Google seinen Wohnort eingeben oder auch nicht eingeben, weil der Wohnort ist heute nicht mehr so maßgeblich, denn die Dinge laufen ja heute alle, wie auch unser Gespräch heute, digital. Wir müssen uns nicht mehr, leider nicht mehr sehen, sonst können wir es auch irgendwie sagen. Und dann eingeben Verwaltungsrecht oder eben Corona-Hilfen-Anwalt. Ja, und dann wie üblich, wie beim Arzt auch und wie in der Beauty-Branche auch, auf Empfehlungen. Ja, Papier ist geduldig, Google-Bewertungen sind geduldig. Selbstdarstellungen sind immer hervorragend. Es gibt nur kompetente und wahnsinnig erfahrene Anwälte auch in Deutschland. Überhaupt keinen schlechten. Nein, das Vertrauensverhältnis, das muss auch da sein. Und es ist halt wie auch bei eurer Branche oder bei einem Arzt, die Chemie zwischen Anwalt und Mandanten muss stimmen. Und wenn ich das Gefühl habe, jedes Mal, wenn ich den Anwalt anrufe, kriege ich Pickel, weil mir seine Art nervt oder weil er merkt, ich bin genervt oder sonst irgendwas, dann wird es nichts. Dienstleister und wir sind auch nur so gut für uns Mandanten da, sonst sage ich aus meiner Anwaltsperspektive, es gibt auch Mandantinnen und Mandanten, wo ich eigentlich schon nach dem ersten Telefonat sage, das morgen nicht machen. Sag ich werde mit der Frauenwelle nicht warm, das wird eine Katastrophe. Wo ich die meisten, Gott sei Dank, ja, wo ich sage, das Vertrauensverhältnis muss es ja auch sein. Ja, und dann macht man das gerne.
Okay. Aber grundsätzlich sagst du schon, also nicht gleich in der ersten Panik dann alles akzeptieren und bezahlen, sondern sich das ganz genau anschauen und das prüfen.
Alles wurde mit heißer Nadel gestickt und das hat vorgedacht.
Okay. Ja, lieber Bernhard, weil du hast ja mal gesagt zu mir in einem unserer vorherigen Gespräche, dass du ja leider nicht mehr so viele Kapazitäten hast, neue Mandantinnen aufzunehmen. Wobei wir natürlich uns sehr freuen, wenn wir dich behelligen dürfen und dich fragen dürfen. Du hast uns da ja wirklich schon sehr, sehr viel geholfen. Genau, du hast auch mal gesagt, du würdest eventuell anbieten, dass man mal eine Sprechstunde macht, auch für die Mitglieder, wenn es da Fragen gibt, wenn der Schuh drückt. Ist das noch aktuell? Dürften wir da auf dich zukommen?
Das dürft ihr gerne machen. Wir können gerne sowas machen wie ein Teams-Call, einen offenen. Sowas in der Art hätten wir auch schon mal, glaube ich, gemacht von einem Jahr oder sonst irgendwas. Ein Workshop machen, so ein Webseminar, das glaube ich, ein Webinar, heißt es ja Neudeutsch, dass wir einfach sagen, zu einem Zeitpunkt, wo es euch auch genehm ist, machen wir eine Stunde mit Frage und Antwort. Da können wir zwar nicht jedes individuelle Problem einzeln lösen, aber genau die Themen, die dann gewogt sind, akut sind, da kommen ja sicher auch neue in den nächsten Monaten. Da können wir dann drüber reden und das können wir dann auch im Verband auch sicher gerne an.
Perfekt, super. Ja, dann schauen wir einfach mal, was jetzt an Resonanz kommt, auch auf den Podcast hin. Ich glaube, dass sehr vielen, nicht nur aus der Kosmetik- und Beauty-Branche, sondern auch vielen, vielen anderen jetzt uns hier helfen wird. Und dann schauen wir einfach mal, wer sich meldet. Und vielleicht können wir dann wirklich mal eine Fragerunde organisieren, um den größten Schmerz erstmal ein bisschen zu mildern.
Alles klar. Dann vielen Dank für euer Vertrauen und wünsche gute Arbeit.
Ja, lieber Bernhard, ich danke dir. Vielen Dank für deine Zeit und dass du uns immer so toll unterstützt und uns mit deinem Fachwissen zur Verfügung stehst. Und ich weiß, du machst es ja mit Herzblut. Also wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Ganz, ganz toll. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen und wir hören bald voneinander.
Bis bald. Danke.
Bis dahin. Ciao.
Das war's für diese Folge des LVBKH Kosmetik Business Podcast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast zuzuhören und ich hoffe, dass du wertvolle Tipps und Inspirationen für dich und dein Business mitnehmen konntest. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere uns, um keine Folge mehr zu verpassen und hinterlasse uns eine Bewertung. Das hilft uns nämlich, noch mehr Menschen in der Kosmetik- und Beauty-Branche zu erreichen. Teile den Podcast auch mit deinen Freunden, Kolleginnen und Kollegen und auf Social Media. Wir freuen uns sehr, wenn du uns weiterempfiehlst. Und wenn dir mal ein Thema unter den Nägeln brennt oder du Fragen hast, melde dich jederzeit bei uns. Wir sind gespannt auf deine Anregungen und gehen gerne darauf ein. Ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist, wenn wir spannende Themen, Expertinnen und Experten für dich präsentieren. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und alles Gute für dein Business.